Als ich Kind war, begegneten mir Persönlichkeiten durch Erzählungen, durch Fernsehen, durch das, was in der Schule erzählt wurde. Und dann, weiß ich nicht, wie es bei dir so war, möglicherweise ähnlich, dass man dann so Schicksale gesehen hat von Personen, von denen man sich fragt, wie hält ein Mensch das aus? Eine Person zum Beispiel war Nelson Mandela. Als ich Teenager war, also so 14, da war der schon 20 Jahre im Gefängnis. Ich dachte damals, kann ich mich gut erinnern, wie geht das? Nun hat man zum Glück als Erwachsener wahrscheinlich doch noch ein anderes Zeitempfinden als Jugendlicher, aber damals, mir kamen ja meine rund 14 Lebensjahre, kam ja ewig vor. Ja, das war eine lange Zeit und jeder Tag ist lang. Und dann dachte ich so, Mann, als ich geboren wurde, war der schon fast 10 Jahre im Gefängnis. Und dann die ganze Zeit, die ich am Leben bin, sitzt er im Gefängnis. Begegnete mir immer wieder und auch heute noch frage ich mich, wie hält man sowas aus, fast 30 Jahre im Gefängnis zu sitzen. Was hat er gemacht? Letztendlich ist er eingesperrt worden, auch weil er verraten wurde. Ich las einen interessanten Artikel, deswegen komme ich darauf und habe das auch wieder so in Erinnerung, dass er angeblich auch CIA daran beteiligt war. Die wollten, dass der ins Gefängnis kommt. Wahrscheinlich, weiß man heute. Weil die Amerikaner Angst hatten, dass wenn Südafrika sich reformiert, dass dann da die Russen mehr Einfluss haben, also die Sowjetunion damals. Witzigerweise, was mir als Beleg dient, witzigerweise gerade 1990, als dann der Osten zusammengebrochen ist, da durfte Nelson Mandela auch aus dem Gefängnis raus. Witzig, oder? So. Aber zurück, ich stelle mir vor, so, der war im Ausland, im Untergrund und ist dann mal kurz zurück nach Südafrika und in dem Moment ist er verraten worden. Also jemand wusste, dass er kommt, verraten, ihm vermutlich CIA. Sitzt du im Gefängnis und weißt, ich sitze jetzt hier, weil ich verraten wurde. Menschen, denen ich vertraut habe. Dietrich Bonhoeffer, eine ähnliche Geschichte. Klar ist das große System schuld gewesen, aber er saß dann im Gefängnis, weil auch er verraten wurde. Angeschwärzt. Menschen, denen er vertraute, und einfach verraten. Bist du schon mal verraten worden? So als Kind, okay, ne, einer gepetzt. Das meine ich nicht. Ich meine verraten. Du hast jemand vertraut, von ganzem Herzen. Du warst dir sicher, diese rote Linie wird nicht überschritten. Die oder der, das machen die nicht. Und dann sitzt du da vor der Situation und im Grunde genommen ist es ein Scherbenhaufen und du kehrst zusammen und dieser Gestank des Verrats liegt über allem. Und es trifft dich. Manchmal entwertet es dich persönlich, manchmal entwertet es die Beziehung, die du hattest zu dieser Person oder diesen Personen, manchmal macht es einfach alles kaputt. Eine andere Person, auch eine Person meiner Kindheit und Jugend, die ich in so bunten Bibellektüren immer gesehen habe, war Isaak. Ich stelle mir vor, wie dieser Mann alt und betagt mit Gott viel erlebt, von Jugend an. Da sitzt und anschaut, Was ist von all dem, was da jetzt noch hier? Seine Ehefrau und sein Sohn haben ihn gerade hintergangen. Alles verraten, woran sie geglaubt haben. Wie muss er sich gefühlt haben? Was muss er gedacht haben? Ich stelle mir vor, dass er dachte, Mensch, Rebekka, du bist meine Frau seit Jahrzehnten. Dass du mir das antust. Was habe ich nur gemacht? Was habe ich nur falsch gemacht in der Erziehung meiner Söhne? Der Esau, Mann, warum war er nicht schneller? Und Jakob, echt jetzt mit Rebekka zusammen nutzen sie aus, dass ich alt und blind bin. Wie geht denn das jetzt weiter? Ich habe dem falschen Sohn den Segen gegeben. Sie haben ihn mir abgekauft. Ich habe mich reinlegen lassen. Hat ja alles schon viel früher angefangen. Damals. Mit Vater, als ich noch jung war. Als er mit mir da auf diesen Berg hoch ist. Der große Abraham, mein Übervater. Wir gehen los und er erzählt was von wegen, wir müssen Gott ein Opfer bringen und wir gehen los und ich frage noch, Vater, wo ist denn das Lamm, was wir opfern werden? Und er sagte, Gott wird schon dafür sorgen. Naja, dann habe ich ihm vertraut. War er sein Sohn? Ich dachte doch nicht, dass er mich opfern will. Ich habe ihm vertraut. Wem konnte ich denn mehr vertrauen als meinem Vater? Ich hätte alles anders machen müssen, wird er sich gesagt haben. Ja, wenn Rebekka jetzt so ist zu mir, vielleicht habe ich, als ich sie ausgesucht habe, schon falsch gemacht, dass ich sie mir nicht selber ausgesucht habe. Ich habe ja andere geschickt, sucht sie für mich aus und bringt sie mir und dann habe ich sie geheiratet und jetzt habe ich den Salat. Ich hätte die Brunnen, die Vater zugeschüttet hat, ich hätte sie nicht wieder aufmachen sollen, hat ja eh nur Ärger gegeben mit den Philistern. Ich hätte stärker sein müssen mit Abimelech. Ich hätte kämpfen sollen gegen ihn. Irgendwie war mein Vertrauen vielleicht viel zu passiv. Auf welche Art vertraust du denn so? Was bist du denn für ein Vertrauer? Kannst du noch vertrauen? In was und in wen? Ja, wenn wir jetzt hier so heilig beieinander sitzen und heilig daher schwätzen, dann würden wir sagen, na ja, dem lieben Gott vertraue ich schon irgendwie, der macht das schon irgendwie gut. Aber innerlich sagst du vielleicht, na ja, wenn ich ehrlich bin, mein Vertrauen in Menschen, das wurde eigentlich permanent enttäuscht. Deshalb bin ich so ein passiver Vertrauer geworden. Ich kann diese Predigten nicht mehr hören, sagst du vielleicht, wo erzählt wird, na guck mal, der Abraham, der geht mit seinem Sohn und der vertraut Gott und geht und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Was für ein Vertrauen in Gott. Und dieser Isaak, der Sohn, der fragt nur kurz mal, Papa, wen Opfer nennen wir hier? Und dann machen wir so eine Kette auf und dann sagen wir, ja, der Abraham vertraut Gott und Isaak vertraut seinem Vater. Und guck mal, das macht Vertrauen mit dir, du bist stark und dann gehst du durchs Leben. Nee, und dann wirst du so ein Weichei wie Isaak. Isaak war ein passiver Vertrauer. Isaak war einer, der, ich weiß es nicht, ich bin kein Psychologe, aber ich könnte es mir vorstellen, vielleicht auch geprägt durch diese Kindheitserfahrung, dass er geopfert werden sollte, vielleicht zu einer war, der Gott sehr wohl vertraut hat. Das können wir ihm nicht absprechen, aber es ist auf eine ganz passive Art und Weise getan hat. Er hat so die Dinge geschehen lassen und sich eher zurückgezogen. Er war nicht wie sein Vater, der immer nach vorne gegangen ist und gesagt hat, so und jetzt gehen wir für Gott und wenn Gott vorangeht, dann gehen wir hinterher und ich trage ihn im Herzen und ich werde euch zeigen, wie das ist mit Gott. Isaak hat das vielleicht eher eingeschüchtert. Und dann sitzt er da. Der Segen ist weg. Der war bestimmt für den Erstgeborenen. Und jetzt hat er sich da überlisten lassen und hat den zweiten Sohn so richtig verraten. Sein Vertrauen missbraucht. Wie willst du denn noch vertrauen, oder? Wie soll man noch vertrauen bei all diesen Verrat, der stattfindet? Immer wieder neu aufbringen. Und man könnte Isaak nicht nur den passiven Vertrauer nennen, man könnte ihn auch, so habe ich mir das ausgedacht, den verletzten Vertrauer nennen. Das ist so ein verletztes Vertrauen, was er in sich trägt. Ja, er vertraut Gott, aber er ist zutiefst verletzt durch die Dinge, die sich so durch sein Leben ziehen. Hast du noch den Mut, aktiv zu vertrauen? Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist das, oder? Was ist denn aktiv Vertrauen und was ist passiv Vertrauen? Wo ist da der Unterschied? Ich glaube, man kann ihn finden und da könnte man jetzt in dieser philosophischen Runde eine Predigt draus machen. Sollen wir eine Predigt draus machen? Habt ihr Lust drauf? Ja, dass wir uns fragen, was ist denn da die Botschaft? Lass uns eine Predigt draus machen. Weil ich möchte dich auffordern, aktiv zu vertrauen. Bei all dem Vertrauensentzug, den du erlebt hast in deinem Leben, bei all den Enttäuschungen deines Vertrauens, möchte ich dir empfehlen, aktiv zu vertrauen, weil es sich lohnt. Es lohnt sich. Weil Abraham war so einer. In dieser Geschichte, wie er da mit seinem Sohn da den Berg hochgeht, kann man so absehen, was für ein Typ er war und was das mit ihm und seiner Umgebung gemacht hat. Weil ich glaube, aktives Vertrauen tut etwas mit uns. Und wenn wir den Bogen spannen zu einer Person, die Isaak und Abraham lange noch nicht kannten, dann wird aus dem Ganzen eine Predigt. Dann müssen wir nur schauen, wie es Jesus gemacht hat. Also wenn es eine Person in der Weltgeschichte gab, die bei aller Enttäuschung trotzdem immer weiter aktiv vertraut hat, dann war es doch Jesus Christus. Hätte er nicht allen Grund, schon am Abend vor der Kreuzigung sagen können, ey Leute, ich habe euch doch nur darum gebeten, wach zu bleiben. Ich habe euch vertraut, dass ihr an meiner Seite bleibt. Ihr solltet nur wach bleiben, sonst nichts. Ihr solltet keinen Turm bauen, ihr solltet keine Schrift auslegen, ihr solltet keine Schwerter schmieden. Ihr solltet nur wach bleiben. Und einen Tag später hängt er da am Kreuz Und wer ist noch da? Zweieinhalb Frauen. Also Johannes, da weiß ich nicht, meine. Was eine Enttäuschung. Und trotzdem war er in der Lage, aktiv zu vertrauen. Er nahm sein Vertrauen aus der Beziehung zu Gott, zu seinem Vater. Er nahm sein Vertrauen, so wie Abraham das auch gemacht hat. Nicht aus dem, was er erlebt hat und welche Erfahrung er mit dem Thema Vertrauen gemacht hat, sondern er nahm es ausschließlich aus der Beziehung, die er mit Gott hat, mit seinem Vater. Wenn du aktiv vertraust, dann entlastet das die Beziehung zu den Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du aktiv vertraust, dann bist du in der Lage, die Beziehung zu den Menschen, die Beziehung, die du führst, zu entlasten. Von all der Erwartungshaltung, die man eben als Mensch so hat, an die Dinge, wie sie denn funktionieren sollen, wie es laufen soll, was passieren soll, weil wir hätten gern die Kontrolle. Das kann keiner abstreiten. Wir hätten gern die Kontrolle über die Dinge, die so passieren. Aber diese Kontrolle ist eine Illusion. Und wir belasten unsere Beziehung damit, weil wir gar nicht echt vertrauen können, versuchen wir zu kontrollieren. Wir versuchen, die Dinge zu regeln und in die Bahn zu bringen. Und dadurch belasten wir die Menschen, die um uns herum sind. Wenn wir aber in der Lage sind, Gott ganz zu vertrauen, dann werden die Beziehungen zu unseren Mitmenschen leichter. Sie werden spüren, dass sie nicht deine Gefühle befriedigen müssen, dass sie nicht dein Bedürfnis nach Sicherheit befriedigen müssen. Sie werden spüren, dass du sie nicht belastest mit deinen Problemen, mit deinen Sorgen und mit deinen Ängsten. Und ja, es ist auch wieder ein Ritt auf der Rasierklinge. Auch ja, das wird dazu führen, dass Vertrauen enttäuscht wird. Menschen werden unser Vertrauen immer enttäuschen. Aber wenn du unbelastete Beziehungen führen willst, dann wünsche ich dir aktives Vertrauen in Gott. Und es wird dir bei aller Enttäuschung, und so war es auch bei Abraham und so war es bei Jesus, es wird dir Mut geben. Es wird dir die Kraft geben, Dinge zu schaffen, von denen du nicht geglaubt hast, dass du sie überwinden wirst. Und so war es auch bei Jesus. Also, und Abraham wird nicht geglaubt haben, dass er in der Lage ist, gleich seinen Sohn zu opfern. Als er losgegangen ist, bin ich mir sicher, hat er nicht geglaubt, dass er fähig ist, das zu tun, was er tun sollte. Als Jesus losgegangen ist in diesem letzten Kampf, hat er nicht geglaubt, dass er in der Lage ist, das zu tun, was er tun sollte. Er bat seinen Vater, dass er diese Last von ihm nimmt. Aber das aktive Vertrauen in seinen Vater hat ihn in die Lage versetzt, Dinge zu tun, von denen er nicht geglaubt hat, dass er dazu in der Lage ist. Und das wird bei dir und bei mir, bei uns wird das genauso sein. Wenn wir Gott aktiv vertrauen, wenn wir sagen, wir ziehen uns nicht zurück, sondern wir glauben daran, dass wir mit Gott Schritte gehen können, dann wird uns das Mut machen. Und bei diesem Mut wird Angst nicht abwesend sein. Weil das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Stell dir vor, du gehst so durchs Leben. Und das ist meiner Meinung nach der dritte Punkt, wohin aktives Vertrauen führt. Es wird dazu führen, dass die Menschen ja sehen, wie du bist, und es wird ein Klima des Vertrauens schaffen. Denn da, wo vertraut wird, entsteht mehr Vertrauen. Und auch das ist nicht naiv. Auch das bleibt verletzlich. Auch das wird nicht immer funktionieren und es wird immer auch zu Enttäuschungen führen. Aber ein Klima des Vertrauens ist ein Segen für unsere Mitmenschen. Das kannst du vorleben. Und das hat Jesus doch getan. Überleg dir, also ich hätte das anders gemacht. Wenn ich da wieder aufgewacht wäre nach dieser Nummer mit dieser Kreuzigung, dann hätte ich gesagt, ja Jungs, ey, pass auf, jetzt suche ich mir erstmal ein paar andere. Mit euch? Mit dir, Petrus? Was denkst du, wer du bist? Du hast vor ein paar Tagen noch behauptet, du kennst mich gar nicht und du willst der sein, auf den ich meine Kirche baue? Was ein Klima des aktiven Vertrauens von Jesus, dass er genau die, die ihn enttäuscht haben, genau die, die sein Vertrauen nicht ansatzweise gewürdigt haben, dass er die zusammenruft und sagt, und jetzt, Leute, was ein Klima des Vertrauens. Und das vierte ist, welche Hoffnung er in die Welt gestrahlt hat, welche Hoffnung das gemacht hat den Menschen. Wie groß diese Hoffnung war, die entstand in dieser Welt, weil Jesus aktiv vertraute. Und zwar denen, die es gar nicht mehr verdient hatten. Mann, Isaak. Und du sitzt da, in diesem Schlamassel. Blind. Fast taub? Ist er noch zu was fähig? Isaak, würde ich ihm gern zurufen, Isaak, steh auf. Und dann kommt Esau nach Hause, sein zweiter Sohn, und erlebt diesen ganzen Schlamassel, der da passiert ist, der Segen ist weg. Und er hat da seinen alten Vater sitzen und er merkt, er ist auch betrogen worden von seinem Bruder und seiner Mutter. Und er kniet sich zu seinem Vater hin und sagt, Vater, was machen wir? Und dieser Isaak, ein Mann des passiven Vertrauens, der immer daran glaubte, dass Gott es schon gut machen würde, aber Schritte gehen, die andere noch nicht gegangen sind, war nicht sein Ding. Und dann fasst sich dieser enttäuschte Mann, dieser alte Mann, fasst Mut. Und spricht einen zweiten Segen. Spricht einen Segen für den zweiten Sohn, der sich auf den ersten Blick furchtbar traurig anhört, aber genau das ausdrückt, was uns Mut machen darf. Das Vertrauen natürlich oft enttäuscht wird. Und dass diese Welt nicht immer nur gut ist und immer nur ein Segen ist. Aber dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen, an ihm festzuhalten und zu wissen. Und das ist das Besondere bei Isaak in diesem Moment, zu wissen, dass die Dinge, die passieren sind, von Gott getragen werden. Denn der Segen für das Volk, der Segen für die Welt, der ist nicht verloren gegangen. Und das weiß Isaak in dem Moment. Und deshalb kann er aktiv vertrauen. Er weiß, dass Gott alles in seiner Hand hält. Vertrauen ist kein Leistungsprinzip. Vertrauen ist nicht die Summe dessen, was du in der Lage bist, auszuhalten und durchzustehen. Und Vertrauen ist auch nicht der Anfang und das Ende der Dinge. der Anfang und das Ende aller Dinge ist immer Gottes Treue. Das war bei Abraham so, das war bei Gott so, bei Jesus und das ist bei dir so. Wenn du ihm ganz vertraust, dann hast du seinen Frieden. Und darin ist alles begründet. Lass uns darum beten und ich bitte dich dazu aufzustehen. Großer Gott, wir fühlen uns so oft wie Isaak, so im Stich gelassen und verraten. Und irgendwie zieht sich das doch durch diese Weltgeschichte. Und wir fühlen uns dann so naiv und so dumm und so verletzt. Herr, wir wünschen uns aktives Vertrauen. Vertrauen, das immer wieder den Mut fasst, daran zu glauben, dass du der Anfang und das Ende all der Dinge bist. Dass du der bist, der Frieden schenkt. Herr, wir wünschen uns, dass wir dieses Vertrauen, das Abraham hatte, dein Vertrauen, Herr Jesus, dass wir das ganz in unserem Herzen tragen. Dass wir so vertrauen können, wie du das konntest und immer noch tust. Hab Dank, Herr, dass du uns vertraust. Dass du jedem Einzelnen hier im Raum vertraust und uns allen deinen Frieden schenken willst. Großer Gott, führe uns darin. Lass uns ein wenig aktiver werden und ein bisschen mehr, weniger passiv. Lass uns immer neuen Mut schaffen und dadurch der Welt Hoffnung schenken. Die Hoffnung, die von dir kommt, die deinen Frieden schenkt. Amen.